Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass so viele zu unserer Veranstaltung gekommen sind zum Thema Alles Antifeminismus? Fragezeichen. Ich freue mich sehr über meine drei tollen ReferentInnen, die ich euch gleich vorstellen werde. Zunächst vorab, die Veranstaltung ist eine Veranstaltung im Rahmen der Initiative Verlage gegen Rechts. Unter diesem Namen haben sich mittlerweile über 70 Verlage und mehrere 200 Initiativen und Einzelpersonen zusammengeschlossen. Mit dem Statement, wir wollen, dass die Buchmesse ein politischer Raum ist. Ein Raum, der Platz hat und Raum gibt für Diskussionen, wo aber auch bestimmte Positionen keinen Raum haben. Faschistische Positionen, diskriminierende Positionen und ausschließende Positionen. Vielen Dank an die Bühne der Die Unabhängigen und an Barbara Weidle, dass wir diese Veranstaltung hier heute am Samstag machen dürfen. Ich bin Lisa Mangold, ich bin Mitinitiatorin der Kampagne Verlage gegen Rechts. Ich werde moderieren und freue mich, dass Kirsten Achtelig da ist, Sozialwissenschaftlerin, die sich mit feministischer Theorie und verschiedenen emanzipatorischen Bewegungen beschäftigt. Von Kirsten Achtelig habe ich bereits sehr viel über Gen- und Reproduktionstechnologie gelernt und vor allem darüber, wie eine notwendige Kritik daran aussehen kann. Sie promoviert zum Verhältnis von feministischer, behindertenpolitischer und der selbsternannten Lebensschutzbewegung an der HU Berlin. Und Premiere, das erste Mal wird ihr neues Buch, was sie gemeinsam mit Eike Sanders und Uli Jentsch herausgegeben hat, bei einer Veranstaltung gezeigt. Es ist nämlich ganz frisch draußen beim Verbrecherverlag erschienen. Lea Schmidt, Aktivistin und Sozialwissenschaftlerin und studiert angewandte Sozialwissenschaft, Sexualwissenschaft. Leas Schwerpunktthemen sind Antifeminismus, Queerfeminismus und Body Positivity. Lea Schmidt arbeitet hat sich sehr stark auseinandergesetzt mit dem Thema christlichem Fundamentalismus, vor allem in Bayern. Und im Unrast Verlag ist eine tolle Einführung zu Lokismus erschienen, die Lea Schmidt auch mit herausgegeben hat. Koschka Linkerhand studierte Germanistik und Philosophie und ist Herausgeberin und Autorin beim Querverlag Berlin. Aktuell ist erschienen Feministisch Streiten. In deiner Einleitung deines neuen Buches schreibst du: Feministisch Streiten plädiert dafür, die Auseinandersetzung zu suchen, zu führen, sie ernst zu nehmen und zu dokumentieren und sie als Anstoß zu gemeinsamen politischen Handeln zu benutzen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Startsignal für unsere Diskussion. Und wir sprechen heute über Antifeminismus. Antifeminismus ist nicht zu verwechseln, auch wenn es oft miteinander einhergeht, mit Sexismus, sondern Antifeminismus umfasst eine Ablehnung feministischer Forderungen und Errungenschaften und die Diffamierung von Feministinnen. Also es wird sich explizit gegen Feminismus und gegen FeministInnen gewandt, plus alles, was darunter irgendwie in Verbindung gebracht wird. Kirsten Achtelig, mich würde interessieren, was ist deine Einschätzung? Welche politische Funktion hat Antifeminismus derzeit?
Hallo von mir auch nochmal und danke für die Einladung. Auch schön, dass so viele hier sind. Ich glaube, dass Antifeminismus zu einem großen Teil als Kitt zwischen verschiedenen Bewegungen funktioniert. Viele rechte Bewegungen, anti-emanzipatorische Bewegungen in diesem, also gegen sich gegen eine andere Bewegung, die offensichtlich emanzipatorisch ist, gegen die versucht, die Rechte der Hälfte der Menschheit, wie es ja so häufig heißt, voranzutreiben, Gleichberechtigung zu erlangen, dass das eine große Vereinigungskraft hat für viele Bewegungen, die eben nicht nur gegen Frauen sind, sondern auch gegen viele andere Rechte, die auch versuchen, die ganze gesellschaftliche Errungenschaften, die es gegeben hat, zurückzudrängen. Also das ist ja auch dann Anti-68er Diskurse, Anti-Homo-Rechte Diskurse, und das kumuliert bzw. überschneidet sich mit diesen antifeministischen Diskursen. Jetzt gerade ist es natürlich auch nochmal interessant, wenn man sieht, dass Feministinnen nicht mehr wie vor 10 Jahren, sagen wir mal so grob, ein Schimpfwort ist, wo junge Frauen sich eher versucht haben, von abzugrenzen. Wir schaffen das alleine, wir stehen unsere Frau, wir brauchen diesen Feminismus nicht. Das war ja vor ein paar Jahren noch immer so der Talk, sondern dass es jetzt ja tatsächlich eher so ist, dass das schick ist, Feministin zu sein, dass es mittlerweile liberale, konservative und angeblich sogar rechte Feministinnen gibt, was ich nicht benutzen würde. Also kann sich natürlich jeder so nennen, wie er will. Aber das ist ja dann, also dann müsste man nochmal darüber reden, was eigentlich der Kern von Feminismus ist. Also aber, dass es dieses Schicke ist und aber gleichzeitig man das nicht verkennen kann, dass es eben was mit Befreiung zu tun hat, die man eben ablehnt. Und dass sich da Leute, die den Fötus schützen wollen vor allen anderen Menschen, die schon leben, dass Leute, die die Rechte von Vätern betonen wollen vor Müttern, dass Leute, die Inländer schützen wollen vor Leuten, die als Ausländer definiert werden, da so eine Schnittmenge haben, wo sie sich zusammenfinden. Das ist, glaube ich, eine große Funktion, die wir gerade sehen.
Koschka, linke Hand. Jetzt nochmal, wenn wir den Blick auf die neue Rechte ganz gezielt werfen. Was ist deine Einschätzung? Welche Funktion haben antifeministische Diskurse, antifeministische Themen in der neuen Rechten?
Ich würde an den Punkt anknüpfen, den Kirsten gerade aufgemacht hat, dass es ja so ein Schickwerden von Feminismus gibt und auch irgendwie anscheinend so eine Öffnung des Feminismus für alle Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und irgendwie cool sein wollen, dass das anscheinend relativ gut auch zu funktionieren scheint. Da muss man ja gar nicht die Feminismus-Shirts bei H&M anführen. Und das machen ja die Nazis erstaunlicherweise auch. Also von Birgit Keller habe ich dieser Tage erst wieder gelesen, dass sie ja durchaus für Feminismus ist, aber halt davon für einen femininen Feminismus plädiert. Also dass sich auch auf dieses auf diesen Begriff der Feminität also ganz positiv bezogen würde. Dass halt ein rechter Frauenblock sich radikal feminin nennt, was ja dann auch so eine verwirrende Namensähnlichkeit gibt zu Radikalfeminismus, was ja eine feministische Bewegung ist, die also mit große Entschiedenheit auch zum, also so klassisch feministische Positionen vertritt wie Selbstbestimmung der Frau, die Abschaffung von Prostitution, also durchaus strittige feministische Positionen, aber eindeutige feministische Positionen. Und das ist jetzt quasi gekapert wird von den Nazis. Und ich habe, glaube ich, deine Frage vergessen. Ich war gerade so im Thema drin, aber...
Genau, du hast jetzt quasi erstmal hervorgehoben, was gibt es für Versuche, politische Kämpfe der neuen Rechten als feministisch zu bezeichnen. Und dann fände ich es jetzt ergänzend noch interessant zu hören, und welche Diskurse siehst du in der neuen Rechten, die du als antifeministisch beschreiben würdest?
Also, ich sehe da, also... Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also einerseits halt dieses krasse Kapern von so feministischen Statements, dass ja auch diese Nazi-Frauen, seien sie halt eben dieser Block, radikal feminin oder die Kelle oder die 120 Dezibel-Kampagne, dass die ja die ganze Zeit sowas erzählen, dass sie für Selbstbestimmung sind, dass sie für Selbstorganisationen der Frauen sind, gegen den Feind, was dann natürlich Migranten darstellen und auch für eine Selbstverteidigung sind. Also was auf den ersten Blick eben so eine verwirrende Ähnlichkeit hat mit einem feministischen Sprech und auch feministischen Inhalten, die irgendwie hart erkämpft wurden, auch von einer feministischen Politik und mittlerweile aber irgendwie schon einfach so in der Mehrheitsgesellschaft angekommen sind und mehrheitsfähig sind, zum Glück auch mehrheitsfähig sind. Aber wenn man sich dann anguckt, wofür wird mit dieser Rhetorik und diesen Mitteln gekämpft, das ist halt einfach die alte biologistische und völkische Scheiße. Also was sie damit machen wollen, ist ja, die Frau möge eben die Selbstbestimmung in Anspruch nehmen, um sich auf ihre Rolle zu besinnen, die dann eben ein selbstbewusstes, natürlich will ich Hausfrau und Mutter sein und bin ich fürs Vaterland und so weiter, und das wird mir ja verwehrt und ich bin quasi schon in einer marginalisierten Position, wenn ich das will, was Frauen eigentlich wollen. Also dass eben man daran ganz gut erkennt, dass dieser Sprech gar nicht verträglich ist mit den Inhalten, aber trotzdem in Anspruch genommen wird, um eben diese völkischen und antidemokratischen Sachen durchzusetzen. Und das finde ich dann doch immer erstaunlich, wie genau das halt auch eine faschistische Ideologie oder faschistische Inhalte spiegelt, was darin passiert, dass sich da jetzt in den Inhalten gar nicht viel getan hat und nur ein bestimmter Sprech sich verändert hat.
Anfänglich, wir haben unsere Diskussion mit der These von Kirsten Achtelig begonnen, dass Antifeminismus derzeit als ein Kit, als eine Brücke, Vereinigungskraft von rechten, rechtskonservativen und populistischen Gruppen verstanden werden kann. Also das meint als ein Themenspektrum, über den Bündnisse entstehen können. Wir hatten jetzt durch Koschka Linkerhand bereits eine Gruppe, die Gruppe der neuen Rechten, die antifeministische Themen für sich nutzen. Zur Bündnisfähigkeit kommen wir im zweiten Schritt. Wir wollen noch über eine andere Gruppe reden, die seit vielen Jahren darüber auffällt, dass sie antifeministische Positionen verwenden für ihre politische Arbeit. Und das ist die Gruppe der Männerrechter, der Männerrechtsbewegung. Lea Schmidt, kannst du erstmal erklären, was damit gemeint ist? Also wer sind Männerrechtler?
Also ursprünglich wurde die Männerrechtsbewegung aus einer antisexistischen Männerbewegung in den 80er Jahren entwickelt. Durch eine Institutionalisierung haben sich dann weiter viele Männer getroffen, mit dem Schwerpunkt Sorgerechtsdiskurs. Es ging darum, alleinerziehende Väter zu stärken. Und im Vergleich zu dem, was vorher genannt wurde mit 120 Dezibel, behaupten diese Menschen ganz klar und auch ganz öffentlich, dass sie antifeministisch sind. Neben dem Inhalt zum Thema Sorgerecht zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig, dass der Feminismus von ihnen so definiert wird, dass Feminismus eine allmächtige Bedrohung ist, die von Frauen ausgeht. Meistens wird das auch gleichgesetzt, Frauen und Feminismus. Und dementsprechend sind sie komplett oder häufig sehr komplett gegen jegliche Gleichstellungsbemühungen und Gremien. Was auch ganz interessant bei der Männerrechtsbewegung ist, dass sie auch sehr ähnliche oder Berührungspunkte haben zu rechten Medien auf ihren Websites. Also Maskulismus ist auch einfach ein Phänomen, das sehr viel im Internet vertreten ist und dementsprechend sehr viel auf ihren Websites auf andere rechte, extremrechte oder rechtspopulistische Gruppierungen verweisen.
Und Maskulismus ist ein Pseudonym für die Männerrechtsbewegung oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es gibt sehr viele verschiedene Menschen, die sich für Männerrechte einsetzen. Dementsprechend ich verwende es meistens gleichgesetzt, aber es gibt auch viele, die für sich den Begriff Maskulismus lieber wählen oder Maskulisten.
Als eine weitere Gruppe, und dann haben wir das so ein bisschen aufgefächert und kommen zu der Bündnisfähigkeit, Kirsten, würde ich gerne von dir nochmal hören. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit christlichem Fundamentalismus und der sogenannten Lebensschutz- oder selbsternannten Lebensschutzbewegung. Sind das Antifeministen?
Das ist eine ganz kurze Antwort, ja. Vielleicht kurz noch das Panorama auch aufzuzeichnen. Also in vielen dieser antifeministischen Strömungen haben wir ja so ein Sprech, dass sie eigentlich sich einsetzen für die wahren Interessen der Frauen, die diese bösartigen Feministinnen gehirnwaschenderweise der Mehrheit der Bevölkerung nur austreiben wollen. Und also das ist ne, bei diesem rassistischen Diskurs der Fall, das ist bei dem Sorgerechtsdiskurs der Fall und eben auch bei der Lebensschutzbewegung, die eben die Frau als zweites Opfer bei Abtreibungen bezeichnet und eben sowas sagt wie, also die haben ja ein Krankheitssyndrom erfunden, was Frauen nach Abtreibungen angeblich kriegen, wo man dann Krebs und Lesbianismus und alles Mögliche von entwickeln soll. Es stimmt nicht, ich empfehle das nicht auszuprobieren. Aber wo halt gesagt wird, man muss die Frauen vor sich selber schützen, weil die sonst eben A, krank werden und B, unfassbare Schuldgefühle bekommen und so weiter. Und sie wollen das ja gar nicht wirklich. Sie wollen ja eigentlich die Kinder bekommen, das ist ihre biologische Bestimmung und ihr eigentlicher Wille. Und diese schrecklichen Feministinnen haben ihnen das nur ausgetrieben. Also es ist halt sowohl antifeministisch als auch so ein Retterimpuls, den sie da vor sich hertragen. Und das ist also gerade bei den Märschen für das Leben in Berlin sieht man das auch immer sehr schön, wie sich das verbindet. Also die Märsche für das Leben sind eine der Hauptaktionsformen der Lebensschutzbewegung, wo sie einmal im Jahr, heute gerade auch in Münster, eben für das Leben der sogenannten ungeborenen Kinder, also gegen Abtreibung, demonstrieren, wo sie so weiße Kreuze durch die Gegend schleppen, so aussehen wie wandelnde Friedhöfe. In Berlin gibt es halt den größten. Das sind so ein paar Tausend, die da zusammenkommen. Mittlerweile sinkt die Zahl glücklicherweise. Und da machen sie in den Reden das aber auch immer sehr explizit, diese Verbindung, dass die Leute auf der Gegenseite, die gegen diese Märsche für das Leben demonstrieren, also eben die Feministinnen, die Antifaschisten, auch die Zivilbevölkerung im Sinne von Leuten, die in Beratungsstellen arbeiten, dass die eben, also auch Opfer sind, für die man beten muss, ganz klar, aber eben auch rot lackierte Faschisten und gehirnwaschende Feministinnen. Also das ist immer Anti-Links und Anti-Feminismus ist da auch immer sehr deutlich gekoppelt bei denen.
Ich würde gerne zusammenfassen zu, was wir bis jetzt gesagt haben. Also es wurden jetzt schon mal drei Gruppen aufgemacht von Akteuren, die wir als Antifeministen bezeichnen würden. Eben ging es um die selbsternannte Lebensschutzbewegung, also Personen, die sagen, das ungeborene Leben, also jetzt mal sehr zusammengefasst, das ungeborene Leben in dem Körper einer schwangeren Frau muss geschützt werden, auch über den Willen der schwangeren Frau hinweg. Also da ist gerade ein Betätigungsfeld Abtreibungspolitik. Das andere Thema waren die Männerrechtler, sogenannte Maskulisten. Lea, du hast hervorgehoben, dass auch da die Frau als eine Bedrohung, in dem Fall nicht für das ungeborene Leben, sondern für die Gesellschaft an sich und eine Bedrohung für die Struktur der Gesellschaft und für die Männer in ihrer Position sind. Und die andere Gruppe waren die neuen Rechten. Du hast die Beispiele unter anderem der Identitären genannt. Das sind jetzt sehr unterschiedliche Gruppen, die sich ja auch in vielen Themen nicht zusammenkommen. Mich würde jetzt interessieren, könnt ihr mal so ein Beispielthema nennen? Also ein antifeministisches Beispielthema, über das es so antifeministische Netzwerke gibt und die einzelnen Gruppen sich da auch treffen.
Naja, Lebensschutz ist ja tatsächlich ein Thema, wo sich da viele Gruppen treffen. Homosexuellenfeindlichkeit ist so ein anderes, aber also an dieser sogenannten Lebensschutzthematik sieht man ja schon auch, um auch nochmal explizit Bezug zu nehmen auf die Kampagne von Verlage gegen Rechts, die ja im Vorfeld der Buchmesse schon den schönen Erfolg erzielt hat, dass die Junge Freiheit ihre Teilnahme abgesagt hat. Die Junge Freiheit ist ein Organ. Hat da jemand geklatscht? Können wir nochmal machen. Die Junge Freiheit ist halt ein Organ, was jedes Jahr vor diesem Berliner Marsch für das Leben große Themenseiten für den Lebensschutz macht, das mit dem Vorsitzenden des Bundesverbands Lebensrecht, der diese Demonstrationen organisiert, ganzseitige Interviews macht, die in den Jahren, als es noch nicht Tausende, sondern Hunderte waren, Freiexemplare verteilt hat an alle, die aus dieser Kirche rausgekommen sind nach dem Abschlussgottesdienst. Und Lebensschutz ist halt auch ein Thema, was die extreme Rechte sehr interessiert in diesem Thema von Demografie, dass wenn man die These hat, dass das deutsche Volk ausstirbt und eine Umvolkung stattfindet und was alles diese Nonsenstheorien sind, diese gefährlichen Nonsenstheorien, dann ist offensichtlich die Geburtenrate der deutschen Frau auch ein interessantes Thema. Und jede Frau mit deutschen Pass beziehungsweise angeblich originaler, wirklicher deutscher Herkunft, die ein Kind nicht bekommt, trägt ja dazu bei, dass es eben weniger Deutsche gibt. Und also es gab auch in dieser Lebensschutzbewegung mal so eine, oder in einer Zeitung hieß das mal, ein Volk stirbt im Mutterleib. So, also das ist tatsächlich eine große Schnittstelle, wo eben in unterschiedlichen Aspekten, in unterschiedlichen Fokussierungen, in unterschiedlicher Radikalität, aber viele verschiedene Gruppen darauf Bezug nehmen. Auch diese Männerrechtsbewegung, weil deren ungeborene Kinder werden ja von diesen Frauen abgetrieben, wo sie dann keinen Zugriff mehr drauf haben. Also die wollen ja nicht nur den Zugriff auf die lebenden Kinder, wo es Sorgerechtsstreits drum gibt, sondern auch beklagen sich, dass sie da kein Mitspracherecht drauf haben, wenn sie eine Frau geschwängert haben. Also da ist auch so ein Lebensschutz und das von ihnen gezeugte Leben muss geschützt werden gegen die Frau. Also das ist ein großes Querschnittsthema.
Ich würde weitermachen an dem Punkt des, was du angesprochen hast, des Zugriffs auf den Frauenkörper und da als Beispielthema nehmen, also was ja auch zur sexuellen Selbstbestimmung gehört, nämlich die Freiheit oder der Schutz vor sexueller Belästigung, der gerade von den rechten Frauen auch aufgegriffen wird. Und wo es mit dieser 120 Dezibel Kampagne ja jetzt irgendwie quasi so eine Nazi-Gegenkampagne gegen die MeToo-Kampagne war, die ja doch recht viel Aufsehen auch auf internationaler Ebene gewonnen hat. Eben aber in dem Sinne, es geht jetzt eben nur um quasi die Gewalt gegen die Gewalt migrantischer Männer, die sich gegen deutsche Frauen richtet. Und das ist, glaube ich, einfach also in der Gesellschaft drin, dieses Thema, also wie können sich Frauen behaupten, was kann die Gesellschaft leisten, damit Frauen halt nicht sexuell belästigt werden, wo halt quasi die Nazis jetzt von der Seite reinkommen und versuchen eben auch wieder das Thema zu kapern und für ihre Zwecke zu benutzen. Und es ist relativ leicht, finde ich, das als ein als faschistisch zu erkennen an dem Punkt, jetzt habe ich einen Blackout, aber der kommt. Als es ja der Frauenbewegung immer darum gegangen ist, sexuelle Gewalt zu thematisieren. Das war ja im Feminismus immer ein ganz wichtiges Thema. Und der Punkt, an dem die Frauenbewegung dabei angesetzt hat, war eben, das Private ist politisch. Und das Interessante ist, hier geht es überhaupt nicht mehr um das Private. Also es geht nicht um Familie, es geht nicht um Partnerschaft, es geht nicht darum, dass ein Großteil der patriarchalen Gewalt, die in unserer Gesellschaft passiert, eben genau da stattfindet. In der Ehe, in der Familie, in der Partnerschaft. Sondern es ist eben ganz klar, dass das Problem halt nach außen verlagert wird und eben die sich irgendwelche Horden migrantischer Männer fantasiert werden, die halt über die deutsche Frau auf dem Heimweg vom Supermarkt, wo sie für die Familie gerade einen Einkauf gemacht hat, eben überfallen wird. Und ich glaube, das ist einfach gesamtgesellschaftlich ein sehr schwieriger Diskurs, auch diese Überschneidungen von Sexismus und Rassismus, den es da gibt, gut zu fassen und auch kritisch auf den Punkt zu bringen, da ist allgemein auch, gibt es da wenig Spielraum, das gut zu diskutieren, oder der ist bisher nicht gut ausgereizt worden, und davon profitieren jetzt halt die Nazis, dass das Thema halt irgendwie frei liegt, dass es keine greifen sich das raus und machen das halt zu ihrem großen Thema und sagen, deutsche Frauen, ihr müsst jetzt aufstehen und das thematisieren, dass sie die ganze Zeit von ausländischen Männern belästigt werden. Das ist auf alle Fälle ein großes Thema.
Lea, in dem Thema zu Antifeminismus würde mich noch deine Perspektive als Studierende von Sexualwissenschaften interessieren. Eigentlich an sich ein sehr emanzipatorisches Thema, ein Thema, was feministisch besetzt werden kann. Und zugleich ist es so, dass das Thema sexuelle Aufklärung, sexuelle Befreiung auch von AntifeministInnen gekapert wird.
Also ein Thema, über das wir noch gar nicht geredet haben, ist das Thema Hate Speech. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, das sehr wichtig ist bei antifeministischen Gruppierungen, weil das eine Strategie oder eine Methode ist, Aktivisten, Aktivistinnen einzuschüchtern. Dementsprechend ist das auch ein Thema, bei dem Gender Studies Fakultäten oder beispielsweise auch der Studiengang angewandte Sexualwissenschaften mit den Studierenden und den Dozierenden eigentlich ständig angegriffen wird. Dabei geht es darum, Vielfalt zu verhindern, in Schulen die sexuelle Aufklärung zu verhindern. Es wird sehr häufig auch mit so einem, die wollen jetzt unsere Kinder verschwulen, in Anführungszeichen, Argument gemacht. Aber ich denke, was dahinter steht, ist das, dass immer eine Retraditionalisierung von Geschlechterrollen gefordert wird. Also selbst bei den feministisch oder sich selbst als feministisch bezeichnenden AntifeministInnen ist es auf jeden Fall ein Thema, die Geschlechterrollen nicht ins Wanken zu bringen, wie das vielleicht manche Fakultäten der Gender Studies machen, sondern die einfach beizubehalten und einfach LGBTIQ-Personen beispielsweise noch weniger Raum zu geben und dementsprechend anzugreifen.
Mich würde aber noch mal so interessieren, damit es auch für uns alle so ein bisschen plastischer wird, also was sind das konkret für Kampagnen? Also du hast jetzt ja was angesprochen, da fällt mir jetzt zum Beispiel die Demo für alle als ein Betätigungsfeld ein. Und bei dieser Demo für alle sind ganz, das sind Demos, die sich gegründet haben, nachdem zuerst in Baden-Württemberg es den Vorschlag gab, eine Erweiterung der sexuellen Aufklärung in den Bildungsplan mit aufzunehmen, also nicht nur im Biologieunterricht, sondern auch in anderen Fächern emanzipatorische Inhalte ein bisschen expliziter mit reinzunehmen. Und hat sich ein sehr, sehr breites Bündnis entwickelt aus unterschiedlichen Kräften, von den Gruppen, die wir jetzt schon gehört haben, also gerade die selbsternannte Lebensschutzbewegung war stark vertreten, aber auch Akteure der neuen Rechten und Akteure der Männerrechtsbewegung. Und diese Demo für alle wurde dann immer größer, also es hat auch in Bayern stattgefunden und auch in Hessen. Und mich würde interessieren, also was ist das? Warum gehen Antifeministen auf dieses Thema Sexualität und sexuelle Aufklärung? Wo können Sie da ansetzen und was sind die Bilder, die Sie kritisieren oder was setzen Sie dem entgegen?
Ein häufiges Argument ist ja die sogenannte Frühsexualisierung. Dabei werden Unwahrheiten gestreut, wie beispielsweise, dass die Sexualpädagogik der Vielfalt in Schulen geht, in Grundschulen und dort anfängt, mit den Kindern Pornos zu gucken. Abgesehen davon, dass das auf jeden Fall strafrechtlich relevant wäre, wenn sowas stattfinden würde, das passiert auf keinen Fall. Es geht darum, einfach Kindern zu zeigen, es gibt verschiedene Lebensweisen und zum Teil geht es auch einfach nur darum, einfach zu gucken, ja, es gibt vielleicht mal ein Kinderbuch, wo zwei Mütter dabei sind oder zwei Väter dementsprechend.
Also ein Bild, das mir gerade noch einfällt, ist ja auch, wenn es halt um Abtreibung geht, dass es dann halt irgendwie so ein... so verbreitet wird, dann würden die Frauen das ja jeden Tag machen. Oder es gab ja mal irgendwie dieses Zitat von einer Weile, als die Pille danach rezeptfrei erhältlich war, dass dann Frauen die wie Smarties snacken würden. Also was ja auch einfach so eine, also völlig vorbeigeht an der Lebens- und Verhütungsrealität von Frauen.
Also das mit den Smarties ist übrigens ein Zitat von dem jetzigen Gesundheitsminister. Also wir können uns da auf schöne 4 Jahre freuen in Bezug auf Frauenrechte und emanzipatorische Gesundheitspolitik. Vielleicht ein Aspekt gerade bei der Demo für alle, der noch wichtig ist, ist, dass es da eine internationale Kampagne. Das ist auch ein Aspekt, der noch relativ wenig angesprochen worden ist heute. Das ist diese Manif pour tout, gab es zuerst in Frankreich. Das waren also viel größer als in Deutschland. Das sind Zehntausende, die auf diesen Demos gewesen sind und auch immer noch sind. Die haben mit der katholischen Kirche wirklich die Massen mobilisiert und in so einer Erzählung, als würde, wenn man Kinder nicht nur über Heterosexualität was erzählt oder indem man überhaupt ihnen zu früh über irgendwas über Sexualität erzählt, quasi die Grundfesten der Gesellschaft erschüttert und was für diese Leute Heterosexualität offensichtlich ist, die Kampagne ist halt zu sagen, ich bin jetzt gerade abgelenkt von dem Film da hinten. Aber zu sagen, dass auf diesen Demos sind ja auch total viele Kinder mitgelaufen, die dann ihre eigenen Transparente haben, die, wo dann sowas draufsteht, wie sie wollen nicht früh sexualisiert werden, wo es irgendwie genauso getan wird, als würde 5-Jährigen ganz explizit beigebracht, wie Analverkehr funktioniert. Also das sind ja tatsächlich ganz, ganz, ganz konkrete Beschuldigungen, die gegen solche Broschüren vorgebracht werden, wo man sich auch in Bezug auf die Presse immer fragt, wieso kann sowas funktionieren? Diese Broschüre ist im Internet. Jeder kann das in 2 Sekunden nachgucken, dass das nicht der Fall ist. Wieso schreibt die Presse trotzdem diese Beschuldigungen auf und überlässt es nicht irgendwelchen rechten Honks, irgendwas zu behaupten, wo niemand es klickt, weil alle wissen, dass es einfach gelogen ist. Aber tatsächlich ist diese Erzählung, diese Marginalisierungserfahrungserzählung auf eine Art offensichtlich sehr wirkmächtig. Dass eben dieses, wir dürfen ja gar nicht mehr heterosexuell sein, zum Beispiel. Wir dürfen ja gar keine echten Frauen mehr sein, so. Wir dürfen keine Röcke mehr tragen und wir dürfen auch als deutsche Frauen gar keine deutschen Männer mehr gut finden, weil das sei ja schon Rassismus. Das erzählen diese Leute ja allen Ernstes, dass das der vorherrschende Diskurs sei. Und wenn man sich die Gesellschaft anguckt und mal eine Tageszeitung gelesen hat, weiß man ja, dass das einfach nicht der Fall ist. Aber Stichwort Bubble, Internetbubble, gibt es ja auch einfach Leute, die das glauben wollen, die eine so derart grundlegende, schlechtes Selbstbewusstsein haben, dass sie und von sich selber so wenig überzeugt sind, dass sie diesen übermächtigen Feind kreieren müssen, der der Feminismus sein soll oder die 68er-Gesellschaft, womit sie alles entschuldigen, was sie im Leben nicht hinkriegen. Und das ist halt auch ein stark verbindendes Element.
Da wir immer wieder neue ZuhörerInnen bekommen, würde ich gerne nochmal zusammenfassen, was wir bis jetzt hatten. Also wir haben verschiedene Akteure kennengelernt, die über Antifeminismus Politik machen. Und dieses Politik machen findet über verschiedene Themen statt. Und was ich jetzt sehr interessant fand, war der Punkt, der vorhin von dir genannt wurde, Lea, einerseits Befreiung, emanzipatorische Befreiung wird abgelehnt. Also die Modelle, die die antifeministischen Akteure haben, die Gesellschaftsvorstellungen, stehen einer emanzipatorischen Befreiung gegenüber. Das als eines, Begründung des Antifeminismus. Und das andere, es funktioniert, indem Feminismus, indem Feministinnen als eine allmächtige Bedrohung dargestellt werden. Das hast du jetzt auch nochmal hervorgehoben, Kirsten. Also über falsche Fakten, über Verschwörungstheorien wird eine Gruppe imaginiert, die die Gesellschaft von innen heraus zerstört. Und das kann vielleicht auch erklären, warum es so breite Bündnisse gegen Antifeminismus gibt, weil sie quasi diese Angst der Zerstörung der Gesellschaft gemeinsam haben. Und mich würde jetzt interessieren, wie kann eine Reaktion darauf aussehen? Also, wie kann eine emanzipatorische Antwort darauf aussehen und wie können wir einen antifeministischen Diskurs entgegenwirken?
Ich habe jetzt schon so viel geredet. Ja, ich kann anfangen. Ich komme wieder auf den rechten Pseudofeminismus zu sprechen. Ich glaube, was man tun muss, besonders aus einer feministischen Perspektive, ist eben diesen rechten Pseudofeminismus als das zu entlarven, was er ist, eben als Pseudo. Also und eben herauszustellen, dass es nicht um eine Kritik des Patriarchats geht, dass es nicht um das herrschende Geschlechterverhältnis geht und auch nicht die vielfältigen Benachteiligungen, die es für Frauen mit sich bringt. Also es handelt sich dabei um Frauen, die in enorm männerbündischen Strukturen organisiert sind, die als Feigenblatt und Schmuck der Bewegung dienen und sich selber dazu machen. Und halt, indem sie halt zum Beispiel bei Demos die erste Reihe machen. Und guckt man dann genau hin, sieht man halt bei so einem sogenannten Frauenmarsch hinter diesen 4-5 Frauen der ersten Reihe komplett Typen. Und sie stellen sich zur Verfügung als hübsche Models für Nazi-Accessoires zum Beispiel. Also spätestens, wenn man sich so die Tittenfotos auf identitären Seiten zu Gemüte zieht, sieht man, das ist keine Frauenorganisation, die da am Start ist. Was nicht heißt, dass diese Frauen die Entscheidung treffen, es zu tun, aber es ist halt eine beschissene Entscheidung. Also ich würde demgegenüber nochmal aufgreifen, dass es eben in der Frauenbewegung immer ein großes Thema gewesen ist und auch weiterhin sein muss, eben das Private zu politisieren, dass man halt von sich selber, von anderen Frauen und auch den eigenen Männern, Genossen, Freunden und Vätern halt eine gleichberechtigte Auseinandersetzung fordert, was eben bei den rechten Frauen überhaupt nicht passiert. Also das ist halt ein Scheingefecht, das da geführt wird, das überhaupt nichts mit Feminismus zu tun hat. Also es geht eben nicht um Selbstbestimmung, sondern darum, die konservative Frauenrolle wieder in den Vordergrund zu stellen, eben Mutter und Gefährtin des Mannes zu sein, Bewahrerin des deutschen Heims, des deutschen Blut, der deutschen Identität. Also das einfach immer wieder in den Vordergrund zu stellen und dem nicht aufzusitzen unter diesem feministischen Deckmäntelchen, unter dem das verkauft wird. Und das passiert halt auch. Also das habe ich auch auf sozialen Netzwerken ist es halt der Fall, dass man vielleicht irgendeine entfernte Bekannte hat, die das dann plötzlich postet und sagt, oh, da gibt's einen Frauenmarsch gegen Männergewalt. Dann guckt man hin, aber Leute, das sind die Identitären, die das machen. Also man muss einfach da ganz schön genau hinschauen und sich nicht von der Rhetorik täuschen lassen. Und ich glaube, man muss es auch theoretisch reflektieren und politisch hervorstellen, wie vertragt das eigentlich ist, weil diese Nazi-Frauen es eben als selbstgewählten weiblichen Weg verkaufen, Politik zu machen. Also dass es eben mit den medialen und rhetorischen Mitteln des Selbstbestimmungsdiskurses geschieht. Und dass diese Nazi-Frauen ja tatsächlich ihr Recht auf selbstbestimmte Lebensgestaltung, auf eine freie Presse und freie Meinungsäußerung wahrnehmen, aber es eben in einem Sinne tun und mit einem Hintergedanken tun, dass es das alles gar nicht gäbe, wenn die Gesellschaft so wäre, wie sie das fordern, wie sie das sich als Wunschtraum und als tolles Reich der Frauen vorstellen. Also sie benutzen es für Ziele, die Frauen sicherlich nicht als selbstbestimmte Subjekte sehen möchten. Und dieser innere Widerspruch des rechten Pseudofeminismus muss halt immer wieder herausgestellt werden.
Ich würde vielleicht auch noch gern anschließen zum Thema Gegenstrategien. Ich finde es auch unglaublich wichtig, als emanzipatorische Gruppierung beispielsweise den Leuten nicht so viel Raum zu geben. Die Leute zu blockieren oder auch zu versuchen, also ist ja auch bei der Buchmesse natürlich ein großes Thema, zu versuchen, dass diese Menschen beispielsweise nicht jeden Monat in Bayern in jeder Stadt vor einer Abtreibungsklinik stehen können mit Fotomontagen von angeblich riesengroßen Säuglingen im Bauch und Frauen oder Personen, die abtreiben wollen, mit Mutter töte mich nicht anzusprechen. Dementsprechend ist es wichtig, dass es einfach auch Strukturen gibt, die den Leuten, die betroffen sind, sagen, hey, du bist nicht allein, wir sind zumindest für deine Entscheidung und dein Körper ist deine Entscheidung. Und da finde ich, ist es auch wichtig, vielleicht mal Kisten ja auch noch was zum Blockieren vom 1000-Kreuze-Marsch oder sowas sagen.
Zu der großen Was-tun-Frage vielleicht noch ergänzend drei Punkte, die ich total wichtig finde. Das eine ist, man darf auf gar keinen Fall darauf verfallen, jetzt irgendwie die innerfeministischen Reihen schließen zu wollen und gegen den Antifeminismus oder gegen den falschen Pseudo-Feminismus von rechts den wahren Feminismus zu deklarieren und irgendwie die ganzen Widersprüche, die es zwischen uns gibt, die es auch hier auf dem Podium gibt, wo wir heute keine Zeit haben, darüber zu diskutieren, weil wir über die anderen diskutieren müssen, weil die so gefährlich sind, aber was vielleicht für die nächste Buchmesse oder bei der nächsten Gelegenheit hochinteressant wäre, das müssen wir auch tun, unsere eigenen Widersprüche zu diskutieren und da zu Zwischenschlussfolgerungen und so weiter zu kommen. So, das ist der eine große Punkt. Der andere große Punkt ist, dass auch die verschiedenen Feminismen Bündnisse schließen müssen mit den anderen sozialen Bewegungen, mit den emanzipatorischen sozialen Bewegungen, mit der Antifa-Bewegung, mit der antikapitalistischen Bewegung, mit der LGBTQI, mit der Lesben, Schwulen, Trans, Inter, Queer, man muss es ja auch mal aussprechen und nicht immer nur diese Abkürzung benutzen, also den ganzen Perversen da draußen, die und hier, die für ihre Befreiung kämpfen. Das ist auch ein feministischer Kampf, der muss verbunden werden. Wenn wir unsere Kämpfe nicht verbinden, haben wir auf eine Art auch schon verloren. Und dann ist tatsächlich, ich meine, wir haben lange darüber diskutiert, wie wir dieses Buch nennen. Und es heißt nicht nur deswegen Kulturkampf und Gewissen, weil wir analysieren, dass die Lebensschutzbewegung einen Kulturkampf führt, auch. Aber es heißt zum Teil auch so, weil es einen Kulturkampf gibt und diesen Kulturkampf müssen wir auch aufnehmen. Wir müssen auch als Linke, als Feministin um die Hegemonie in der Gesellschaft kämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gesetze so sind, dass sie Frauen nicht verachten, dass Frauen, die vergewaltigt werden, ihr Recht bekommen, dass weniger Frauen vergewaltigt werden, dass Lebensschützer nicht mehr vor diesen Praxen stehen dürfen, weil es ein Wegweiserecht gibt und so weiter und so fort. Die Liste von dem, was wir erkämpfen müssen gesellschaftlich, ist irre lang. Und es gibt so viele, nicht nur Rechte, so viele Kräfte dagegen, auch bürgerliche Kräfte, die das nicht so sehen. Und da ist auch auf einer Ebene von Bewusstseinsänderung beziehungsweise von erklären, warum das wichtig ist, auch in andere Szenen noch total viel zu tun. Das waren jetzt sehr mutige und sehr engagierte Statements. Also es ging darum, Antifeministen und Antifeministinnen Räume zu nehmen, in denen sie Themen besetzen. Also die Themen mit den eigenen Inhalten besetzen. Es ging darum, wenn etwas als feministisch bezeichnet wird, genauer hinzuschauen, was steht da eigentlich für eine Forderung dahinter. Koschka, du hast gesagt, also rechte Pseudo-Feminismus entlarven. Es ging aber auch darum, feministische Widersprüche sichtbar zu machen und zu streiten. Und wir haben jetzt nicht mehr so lang Zeit, aber damit wir alle das noch so ein bisschen konkreter für uns auch mitnehmen können, weil das jetzt erstmal sehr sehr groß klingt, würde mich interessieren, fallen euch Initiativen, fallen euch Projekte, fallen euch Kämpfe im Kleinen an, wo antifeministischen Diskursen aktiv entgegengehalten kann?
Also ich würde sehr gern eine webaktivistische Initiative benennen. Es ist eine Website, die sich vom Design her und auch von der Wortwahl für das Leben aus einer linken und aus einer feministischen Perspektive mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch beschäftigt. Und das Ziel ist einfach, diese antifeministischen Haltungen aufzuklären und aufzudecken innerhalb von der Seite, die aber erstmal daherkommt wie eine christlich-fundamentalistische Seite, um vielleicht auch eine größere Bandbreite an Lesern und LeserInnen zu erreichen.
Vielleicht um diese Kampagne noch so ein bisschen mehr zu erklären, woher das kommt. Also ich würde es einfach nur ergänzen zu sagen, dass ja auch ein Kampffeld von Antifeministen tatsächlich ja das Internet ist. Also wenn schwangere Personen zum Beispiel den Begriff Abtreibung googeln, ist es im Moment so, dass die erste Seite hauptsächlich antifeministische, christlich-fundamentalistische Seiten sind, wo etwas über Abtreibung steht und diese Kampagne ein Versuch ist. Ja, genau. Habt ihr beiden anderen noch eine Idee, ob sie schon durchgeführt wurde oder visionär noch schwebt? Ist ganz gleich.
Ich spreche ja von immer erstmal aus einer Theoretikerin-Perspektive, weil mein Tummelfeld ja quasi die feministische Theorie ist. Und da ist schon mein Anliegen, dass halt auch das, was Kirsten gerade gefordert hat, eben dass Feministinnen, linke Bündnisse auch miteinander diskutieren und in Streit geraten müssen. Also darum heißt das Buch auch so, feministisch streiten. Das zu forcieren, dass es wieder mehr eine theoretische Vermittlung von Auseinandersetzung gibt, die halt nicht gescheut werden darf und wo man halt miteinander irgendwie so ein Streitfeld auch finden muss, dass halt ein feministisches ist, ein linkes, ein antifaschistisches, ein antirassistisches, ohne halt zu sagen, wir setzen uns jetzt alle zusammen und schreiben gegen rechts drauf, weil darauf können wir uns, glaube ich, einigen, also bis auf die Herren da hinten in der Ecke. Aber es geht eben auch darum, das auszugestalten, streitend. Also wie muss ein solcher Streit aussehen? Also was genau unterscheidet uns eben auch die Position an bestimmten Punkten, dass man das halt möglichst furchtlos auch einfach statuieren kann und auch in gebotener Nüchternheit. Also wo können wir unsere Kämpfe zusammenführen? Wo sind sie vielleicht auch einfach zu Ende? Also wo begegnen wir uns auf einer Demo gegen Abtreibungsgegner? Und wo ist dann also vielleicht auch Schluss, wenn man dann einander in die Kneipe geht und feststellt, dass die Differenzen doch recht groß sind. Also eben die eine feministische Theorie zu formulieren, die diesen Streit ausgestalten, vorantreiben kann, das ist mein großes Ziel. Und ein zweiter Weg, den ich gerne noch wenigstens benennen möchte, ist dann halt auch, was Kirsten angerissen hat, dass wir auch einfach politisch auf allen Ebenen da sehr wach sein müssen und gucken müssen, wo sind denn genau die Punkte, an denen man ansetzen kann. Also mir fällt zum Beispiel die feministische soziale Arbeit ein, also die ja zum Beispiel in den Frauenhäusern, seit die autonomen Frauenhäuser gegründet worden in den 70ern, die ja wirklich ein direktes Vermächtnis der autonomen Frauenbewegung sind, haben die halt so einen täglichen Kampf darum, dass die Frauen, die halt leider Gottes, sondern weil ihre Männer scheiße sind, beschissene Partnergewalt durchgemacht haben, halt irgendwie zu ihren Rechten kommen, dass sie ihre Kinder behalten dürfen, dass sie ihre Kinder manchmal auch nur sehen können und dass es halt eine Finanzierung gibt für zum Beispiel geflüchtete Frauen, die halt genau an diesem Punkt stehen und dann aber irgendwie so ein bisschen aus allen Systemen rausfallen, weil damit gerechnet wird, ja, irgendwie gehört das geflüchtete Paar zusammen und das kann ja dann nicht sein, dass da auch noch der Mann und so weiter. Also, dass man halt auch da eben in der Sozialpolitik Kämpfe führen muss, dass man in der Kommunalpolitik sich dafür einsetzen muss, dass halt feministische Projekte gut finanziert werden. Also da kann man sich auch, glaube ich, den ganzen Tag dafür einsetzen. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiges Feld und sehr, sehr konkretes Feld, wo man ansetzen kann.
Wir sind fast am Ende, deswegen mache ich das ganz kurz. Ich würde halt sagen, gerade angesichts von dieser Debatte und auch parlamentarischen Diskussionen um den Paragraphen 219, also dass das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung eventuell abgeschafft werden soll, was ja kein nicht nur Werbung verbietet, sondern einfach die simple Information, dass diese Ärztin Abtreibung durchführt, verbietet. Ja? Dass das ja auch eine innerfeministische strategische Frage ist, wie man das angeht. Dass nämlich jetzt gerade im Parlament es ja dann darum geht, dass man ja nicht, wenn man den 219 ändern oder abschaffen, 219a ändern oder abschaffen will, dass man dann ja nicht den Lebensschutz des Fötus angreifen würde und diesen angeblich so toll ausgearbeiteten gesellschaftlichen Kompromiss, den wir mit dem 218 haben, also dem Abtreibungsverbot, was nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist, dass man das ja auf gar keinen Fall angreifen würde, um eben die Lebensschutzbewegung nicht zu provozieren. Dass das nicht funktioniert hat, diese Strategie hat man ja mit dem Rückzug der SPD von ihrer Zusage, dass sie ihren Antrag auf Abschaffung einbringen wollen, diese Woche sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall den Kampf gegen den 219a mit dem Kampf gegen den 218 verbinden und immer sagen, das schützt kein Leben. Das muss raus aus dem Strafgesetzbuch. Das muss einfach alles weg. Und im Zweifel müssen wir nochmal vor das Verfassungsgericht, weil es irgendwer anklagen wird. Und dann müssen wir halt dafür streiten. Das letzte Verfassungsgerichtsurteil ist von 1993. Das ist mittlerweile schon ein anderes Gericht, dass diese Verfassung anders interpretiert wird und dass ein Verbot, über den eigenen Körper zu entscheiden, nicht der Verfassung widerspricht, das abzuschaffen.
Ja, dann vielen Dank. Die Antwort ist, emanzipatorisch streiten, feministisch streiten und ich freue mich auf die Buchmesse weiterhin. Es gibt auch von der Initiative Verlage gegen Rechts noch viele weitere Veranstaltungen. Und wir freuen uns über solidarische und engagierte Zuhörerinnen.
Feministinnen weg.
Ja, warum eigentlich? Mhm. Aber wo sind denn die Männer? Ist das an? Also, wo sind die Männer? Schön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.